Sachsen rechts unten. Der Podcast des Kulturbüro Sachsen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, bei der wir uns heute die Situation junger Menschen in Sachsen näher angucken wollen, konkret der nicht rechten, menschenrechtsorientierten Jugend, welchen Anfeindungen die von rechts ausgesetzt sind, wie man sie in ihrem demokratischen Engagement unterstützen kann und vor allem, warum man sie auch dringend unterstützen sollte. Mein Name ist Melanie Riedlinger, ich bin vom Kulturbüro Sachsen und die Moderatorin dieser Folge und bei mir sind heute Ina Lorenz und Daniel Krellmann zu Gast. Die beiden sind Beraterinnen im Kulturbüro Sachsen und arbeiten in erster Linie mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo.
Hallo. Hi.
Seit über 10 Jahren seid ihr jetzt schon mit dem Ansatz Empowerment, Beratung und Begleitung von nicht rechten, menschenrechtsorientierten Jugendgruppen unterwegs. Ina, du bist schon von Anfang an dabei. Daniel, du bist ein bisschen später dazu gekommen. Ich glaube so 2018,
ja,
oder?
Genau.
Was verbirgt sich denn hinter diesem Ansatz Empowerment, Beratung und Begleitung? Wie sieht eigentlich eure praktische Arbeit konkret aus? Was macht ihr denn so?
Ja, wie sieht die Arbeit aus? Empowerment und Beratung von nicht rechten Jugendgruppen, das hat sich so ein bisschen daraus entwickelt, dass ja das Kulturbüro Sachsen ist ja nun selbst schon seit über 20 Jahren mit der mobilen Beratung unterwegs, berät so Kommunen, Vereine, Kirchen, Initiativen, Willkommensinitiativen bei Demokratieprojekten, versucht maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, um demokratische Prozesse ins Laufen zu bringen. Und da hat sich vor über 10 Jahren mittlerweile hat sich das so ergeben, dass auch immer wieder in Beratungssituationen es Jugendgruppen gab, die irgendwie so in dem Umfeld von Initiativen sich bewegt haben, die selber auch Themen hatten, die ihnen irgendwie unter den Fingernägeln brannten und die vor allem mit ihrem Engagement, mit ihrer alternativen Subkultur irgendwie angeeckt sind und auch nicht selten Anfeindungen von rechten Gruppen ausgesetzt wurden oder ausgesetzt waren. Das können verbale Anfeindungen gewesen sein, aber es wurde auch körperlich und sachbeschädigt. Also es sind ganz viele verrückte Sachen in Sachsen passiert über die Jahre. Und da hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass es konzeptionell die mobile Beratung, dass sie mit diesen Anliegen der Jugendlichen nicht so gut arbeiten kann. Weil Jugendliche brauchen eine andere Ansprache, die brauchen eine andere Begleitung, die brauchen einen anderen Beziehungsaufbau. Und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass sich dann KollegInnen im Kulturbüro Sachsen zusammengesetzt haben und überlegt haben, okay, wie müsste das konzeptionell aussehen? Wie kann man mit Jugendlichen arbeiten in Sachsen in ländlichen Räumen, die irgendwie rechten Anfeindungen ausgesetzt sind? Und so ist so ein bisschen der Projektansatz entstanden, würde ich sagen.
Okay, Daniel, du hast jetzt erwähnt, in ländlichen Räumen. Seid ihr in erster Linie in ländlichen Räumen unterwegs? Ist das eher ein Problem von ländlichen Regionen oder seid ihr auch in Städten unterwegs?
Also überwiegend im ländlichen Raum, einfach weil wir gesagt haben, dass es in den Großstädten in Sachsen viele, viele gute Angebote gibt, die Jugendliche nutzen können, auch viele Ansprechpersonen da sind und eben der ländliche Raum die Unterstützung braucht einfach, ne? Weil entweder keine Jugendhilfestrukturen mehr da sind, die Verwaltung oder die BürgermeisterInnen oder politische verantwortliche Personen nicht die Unterstützung geboten haben oder bieten und dann braucht es eben das Empowerment im ländlichen Raum.
Wie genau sieht denn dieses Empowerment aus? Wie muss ich dir das vorstellen? Was für eine Unterstützung bietet ihr da?
Also wir sind mittlerweile in ganz Sachsen unterwegs und letztendlich steht und fällt es einfach mit dem, was die Jugendlichen wollen. Also wir kommen nicht in einen Ort oder zu einer Gruppe und sagen, das und das ist jetzt das Rezept oder das ist unsere Idee, sondern uns ist es wichtig, dass wir mit den Gruppen gemeinsam entwickeln, worauf sie Bock haben. Meistens haben sie schon eine Vorstellung davon, aber in der Regel reicht das von: Wir moderieren Pläne von den Jugendgruppen, wir entwickeln Projektideen, wir beraten zu Finanzierung, begleiten auch, also helfen auch mal mit einem Antrag zu schreiben. Wir haben schon Plakataktionen gestartet. Es geht ganz, ganz oft um selbstverwaltete Räume. Das ist das eigentlich, was sich wie ein roter Faden jetzt mittlerweile durchzieht, durch die letzten Jahre, dass es immer wieder darum geht, wir brauchen die eigenen Räume. Das ist auch das, was wir irgendwann festgestellt haben, dass Erwachsene ja oft sich wünschen, es soll jetzt irgendwas passieren. Die Jugendlichen sollen sich jetzt engagieren so, ne, und sollen jetzt irgendwas machen. Aber junge Menschen sind ja immer in einer gewissen Abhängigkeit. Entweder, dass sie sich Räume dann suchen müssen, Finanzen organisieren oder wie auch immer. Und dann ist das von Gruppen ganz oft ein Anliegen gewesen, also nicht ausschließlich, aber ganz oft. Wir möchten gerne eigene Räume. Da begleiten wir von Bauantrag bis hin zu, na, wir haben auch selber schon mitgebaut, ein Brandschutz muss erfüllt werden, die Räume müssen belebt werden, wir begleiten die Gruppen dann bei der Gruppenfindung, wie treffe ich überhaupt eine Entscheidung so als Gruppe, wie mache ich das, ne? Wie kann ich die verschiedenen Stärken, Schwächen, Ideen überhaupt zusammenbringen, fällt dir noch irgendwie was ein? Also wir haben Straßenfeste schon organisiert, mitorganisiert, Jugendliche wollten sich bekannter machen im Ort und auch ihre Themen, ihre politischen Themen im Ort platzieren und verhandeln. Und dann haben wir überlegt, was könnte ein gutes Format sein dafür, ne? Und dann ist dann zum Beispiel die Idee eines Straßenfestes entstanden. Oh, das sind jetzt schon so viele Jahre.
Naja, genau. Na, es ist im Endeffekt, was du so an den ganzen Beispielen so ein bisschen nachgezeichnet hast, ist, dass wir eben versuchen, für jede individuelle Gruppe irgendwie eine Strategie zu entwickeln und zu schauen, was braucht die Gruppe gerade an der Stelle. Und dann versuchen, mit der Gruppe gemeinsam irgendwie ein Setting oder ein Arrangement zu schaffen, was es für die Gruppe dann ermöglicht, irgendwie in Erfahrungsprozesse einzutreten und irgendwie die Ideen und Projekte umzusetzen, die für die wichtig sind. Und es kann sein, dass die Gruppe für sich selbst was braucht, für sich drin sich zu organisieren. Es kann auch sein, dass die Gruppe irgendwie Hilfe braucht, um nach außen zu treten, um in Dialog mit der Gemeinde, mit der Politik oder mit Verwaltung zu treten. Also deswegen, Empowerment bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen es halt schaffen, dass die Jugendlichen gehört werden, dass sie auch Vertrauen haben in ihre eigenen Kompetenzen und dass sie vor allem auch Kompetenzen erlernen, sich befähigen und diese Kompetenzen dann ja auch nicht mehr verlieren. Wir hatten Prozesse, die sind auch sang- und klanglos gescheitert, aber die Kompetenzen, die die Jugendlichen in der Zeit erlernt haben und selbst wenn sie dann irgendwann aus der sächsischen Provinz in die größeren Städte ziehen, die Kompetenzen kann denen halt niemand mehr wegnehmen und es werden demokratisch engagierte Menschen sein, die irgendwie eine demokratische, eine menschenrechtsorientierte Haltung haben. Genau, und das verstehen wir unter Empowerment.
Und ihr habt gesagt, es sind eigene Räume, Selbstverwaltung ist das Konzept, das sich durchgesetzt hat. Warum ist es so wichtig, eigene Räume zu haben? Es gibt ja, wenn vielleicht auch nicht flächendeckend überall im ländlichen Raum, aber sicherlich auch Jugendhäuser, Konzerträume, also ein paar Räume wird es hoffentlich geben. Warum sollen das eigene Räume sein?
Ja, also es gibt verschiedenste Beweggründe, warum junge Menschen eigene Räume wollen. Das eine ist, dass ein begleiteter Treff, Jugendtreff im Ort vielleicht nicht mehr so sexy ist mit 16 Jahren, dass junge Menschen sich selbst ausprobieren wollen. Großer Punkt sind auch, dass diese selbstverwalteten Räume als Schutzräume fungieren, als Begegnungsräume. Weil ja die Jugendgruppen in dem Moment, wenn sie die Räume beleben und betreiben, ja Angebote ins Gemeinwesen machen, also auch wieder ein Mehrwert sind für den Ort, was leider viel zu wenig gesehen wird. Ich würde sagen, das sind so die Hauptgründe. Und sich selber so ausprobieren, ne?
Ja, also im Prinzip, ja, wie du es schon gesagt hast, das sind einfach Orte, die eben, man hat das zu Hause mit der Familie, man hat den Ort Schule und immer hat man irgendwie Erwachsene, die irgendwie, ich sag mal, eine Kontrolle über einen haben, die auch definieren, wo man sich wie zu verhalten hat. Und selbstverwaltete Räume bieten einfach das Potenzial, sich auch mal selber auszuprobieren, abseits von irgendeiner pädagogischen Begleitung. Natürlich auch mal zu scheitern, selbstverständlich, aber auch irgendwie sich innerhalb der Gruppe so irgendwie Dinge auszudiskutieren, auszufechten, wie kommen wir zu einer Entscheidung, dass eine Entscheidung auch nicht von Erwachsenen vorgegeben wird. Mhm. Ja, also das da sind wir ganz oft dran gestoßen, dass gerade auch die Jugendlichen das selber auch wissen. Vielleicht noch nicht so klar ausformuliert, aber man kann das so rauskitzeln, dass eigentlich genau das ist, wonach immer wieder gesucht wird. Und dann kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass wenn jetzt der Ort beispielsweise so einen offenen Jugendtreff hat, ist auch nicht selten der Fall, dass da natürlich auch Jugendliche hingehen, die zum Beispiel einer rechten Peergroup zugehören oder sogar organisierte rechte junge Menschen sind, wo es auch schon zur Auseinandersetzung kam und das ist dann halt, ist einfach ein Angstraum. Also da würde ich meine Freizeit auch nicht irgendwie verbringen wollen. Und das hatte Ina ja gesagt, deswegen können diese Räume eben auch ein gewisser Safe Space für Jugendliche sein. In einer großen Stadt wie Dresden oder Leipzig fällt mir jetzt weniger auf mit einem grünen Iro oder mit einem queeren Lifestyle oder whatever, aber in einem kleinen Nest auf dem sächsischen Land sieht es da halt schon anders aus und da sind die Blicke schief und das fühlt sich einfach aus den Schilderungen, die wir bekommen, es fühlt sich einfach nicht gut an. Und da ist es schön, einfach mal einen Ort zu haben, wo man so sein kann, wie man ist und man nicht das Gefühl hat, man muss sich irgendwie verstellen.
Das klingt so, als ob die Jugendlichen da schon erste Demokratieerfahrungen sammeln könnten, quasi sich selbst erfahren. Du hast es gesagt, Daniel, Kompetenzen erwerben, Aushandlungsprozesse, die auch nicht immer einfach sind, also Demokratie miterleben, mitgestalten, auch die Schwierigkeiten dabei vielleicht zu erleben. Und ihr habt jetzt aber auch gesagt, Schutzräume und Safe Space, das sind so Keywords, wichtige Stichpunkte. Wie sieht denn die Situation der Jugendlichen aus, wenn wir jetzt von queeren Menschen ausgehen, Menschen mit einem IRO, einfach die aufgrund äußerlicher Merkmale von der Normalgesellschaft sich unterscheiden, was auch immer Normalgesellschaft sein soll. Aber wie ist die Situation der Jugendlichen? Wie dringend ist dieser Schutzraum? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hoch ist das Bedrohungspotenzial tatsächlich heute noch im ländlichen Raum Sachsens?
Was ich gerne sagen würde, weil ich das so bemerkenswert finde in unserer Arbeit, dass tatsächlich in den über 10 Jahren nur eine einzigste Gruppe war, mit der wir gearbeitet haben, die nicht von Bedrohung betroffen war oder von Übergriffen. Also das war wirklich rein die Intention, wir haben keine Möglichkeit in unserem Ort, uns irgendwo zu treffen oder irgendwelche Angebote umzusetzen, mal ein Konzi zu machen oder irgendwas. Der Rest der Jugendlichen und Jugendgruppen, die wir kennengelernt haben über die Jahre, haben alle durchweg Erfahrungen. Also mussten Erfahrungen sammeln, entweder dass Übergriffe auf ihre Häuser passiert sind. Also es ist unserer Meinung auch so, die Regel, fast sich normal auf einem Stadtfest zum Beispiel zu bewegen, in der Provinz oder sagen wir auf dem Dorffest, ist schwierig. Also das ist das, was sich, glaube ich, viele nicht vorstellen können, dass junge Menschen, nicht rechte junge Menschen, diese Veranstaltung gar nicht besuchen können. Also das ist, glaube ich, auch Erwachsenen und den Organisatorinnen oder den BürgerInnen überhaupt nicht bewusst.
Also ich finde auch, gerade in den ländlichen Regionen in Sachsen ist eigentlich flächendeckend jedenfalls in der jugendlichen Kultur ist flächendeckend eine rechte Raumnahme zu beobachten. Man sieht das anhand von Stickern auf der Straße, anhand von Graffiti, so diese typischen Aspekte, die sie irgendwie so materiell so in den Raum reinschreiben. Aber man merkt es auch einfach an Gruppen, die sich in kleinen Städten, in ländlichen Regionen, die sich so an Orten treffen. So, wir haben das geschildert bekommen, dass Jugendliche eigentlich nicht mehr ohne Pfefferspray auf die Straße gehen, dass Jugendliche sich bestimmte Bewältigungsstrategien schon irgendwie angeeignet haben für ganz banale alltägliche Situationen, zum Zigaretten kaufen gehen, zum Freund besuchen gehen oder so. Also wir haben eine Gruppe, die hat sich intern ein Notfalltelefon organisiert, welches auch schon mehrfach genutzt wurde, weil sie auf dem Weg irgendwo hin zur Tankstelle, whatever, auf einmal verfolgt wurden von einer Gruppe, sich irgendwo in einer Einfahrt, in einer dunklen Ecke versteckt haben und nicht mehr wussten, wie sie aus dieser Situation wieder rauskommen sollen. Und dann wird das Notfalltelefon genutzt und es kommt eine Person mit dem Auto vorbei und holt die ab. Und solche Schilderungen haben wir nicht nur aus einem Ort von Sachsen bekommen, sondern es ist wirklich, wenn man irgendwie optisch auffällt, dass man eher nicht zu so einem, ja, ich nenne es mal zu dem normalen Mainstream gehört, sondern wenn man irgendwie einen progressiveren Lebensstil optisch schon ausstrahlt, dann ist man eigentlich schon eine Angriffsfläche. Aber man muss das nicht mal immer optisch ausstrahlen, weil gerade in kleineren Gemeinden, man kennt sich halt auch irgendwann und jeder weiß, wer XY oder Z ist. Und genauso, das ist einfach mitunter immer wieder ein Abenteuer, ein gefährliches Abenteuer sein kann, sich einfach auf der Straße zu bewegen.
Was ich ja bemerkenswert finde, mit was für einer Normalität das schon, oder mit was für einer Normalität die Jugendlichen damit umgehen. Ne?
Völlig abgebrüht.
Also wir gucken ja schon oder schauen dann auch, dass womöglich irgendwelche Hilfsangebote, ich meine, es macht ja auch irgendwas mit einem, wenn man ständig in Angst lebt oder nicht weiß, wie bewege ich mich jetzt, wann werde ich angegriffen. Gibt es ja sozusagen auch die RAA, die man dann ansprechen kann als Betroffenenberatung. Also wir haben so den Eindruck, dass die Jugendlichen das so unter sich ausmachen. Das erzählen die uns auch mit einer Normalität so, ne, dass jetzt mal wieder irgendwas gewesen ist. Wir sind dann immer so ein bisschen schockiert natürlich. Und ja, dass es normal geworden ist. Dass es normal geworden ist, dass ich mit Übergriffen zu rechnen habe, wenn ich eben eine demokratische Meinung habe, wenn ich mich engagiere. Und dann muss ich ja noch nicht mal, wie wir vorhin schon erzählt haben, mit einem grün Iro rumrennen, so, ne? Also wie du sagst, man kennt sich so im Ort und ist so ständig diesen Anfeindungen so ausgesetzt. man darf jetzt auch nicht denken, irgendwie, dass das jetzt tagtäglich passiert, so, ne? Aber der Punkt ist, es passiert in regelmäßigen Abständen und nicht nur einer Gruppe, sondern tatsächlich auch sachsenweit in verschiedensten Orten, so, ne?
Ja, also wir hatten das in unserem Sachsenrechts unten Artikel, ich weiß noch gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, hatten wir das als Leuchtturmblick so beschrieben, beziehungsweise die Gruppen haben uns das selber so geschildert, einfach immer abzuscannen. Autos abzuscannen, wer sitzt da, Nummernschilder abscannen, Menschen auf der Straße abscannen, das ist so eine ganz normale alltägliche Routine geworden, so ein normales Verhaltensmuster, was wir vermutlich als paranoid interpretieren würden, aber für die Jugendlichen ist es tatsächlich eine wichtige Bewältigungsstrategie, um sich einfach im öffentlichen Raum zu bewegen.
Das klingt nach einem permanenten Angstzustand, Bedrohungszustand, unter dem es nicht angenehm sich leben lässt. Von wem geht da die Bedrohung aus? Und diese Übergriffe, von denen ihr berichtet habt, das waren auch von Stickern und Graffitis die Rede, die auch menschenverachtende Messages teilweise ausstrahlen, den Raum quasi markieren und so ein Angstszenario aufbauen. Von wem geht da die Bedrohung aus? Weiß man das? Kann man das schon ausmachen? Und wie konkret sehen da vielleicht auch Schutzmaßnahmen aus, zu denen ihr auch raten würdet?
Naja, in der Regel wissen die Jugendlichen, die Engagierten vor Ort meist ziemlich genau, von wem die Bedrohung ausgeht. Also wie wir auch schon gesagt haben, es sind halt einfach auch kleinere Gemeinden und man kennt sich. Und es kann da so verschiedene Abstufungen, sage ich mal, geben. Es gibt halt auf der einen Seite durchaus organisierte neonazistische Strukturen und von denen geht jetzt nochmal ein anderes Potenzial aus als, sage ich jetzt mal, irgendeine Gruppe, die sich jetzt jeden Abend irgendwie an der Tankstelle auf ein Bier trifft. Das sind trotzdem keine netten Gesellschaften, aber da bleibt es in der Regel eher mal bei einem Anpöbeln und Hinterherrufen und eben nicht das Telefon zücken, weitere Leute hinzuholen, um die Gruppe zu verfolgen und um sie auch wirklich nachhaltig einzuschüchtern. Bei den Stickern und Graffiti, natürlich kann man nie genau sagen, welche Person es jetzt konkret war, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil das Ziel dahinter ist ja, dieses Angstlevel hochzuhalten, dieses, ihr könnt euch hier in dem öffentlichen Raum nicht bewegen, ohne euch Gedanken zu machen, weil wir haben den Raum schon markiert. Das ist unser Raum und ihr bewegt euch hier quasi, ich sag mal, als Fremdkörper. Ja, und dann gibt es einfach häufig, ja, so initiale Ereignisse oder Situationen. Ina hatte schon gesagt, Stadtfeste beispielsweise oder andere Sachen, Wochenenden, Konzerte, wenn viele Menschen zusammenkommen, das dann als Provokation gesehen wird oder keine Ahnung, oder manchmal vielleicht auch als ein netter Grund, um jetzt einfach mal aktiv zu werden. Vielleicht hat man auch schon was getrunken, das ist Spekulation, aber so, dort sind sie gerade alle, lass uns doch heute mal losziehen, lass uns heute mal einen witzigen Abend haben und diese komischen linken Jugendlichen aufklatschen. Und ja, also wir haben viele Schilderungen, dass es durchaus auch körperliche Angriffe gibt. Also wenn die Flucht nicht gelungen ist, dann Auseinandersetzung, dass man geschlagen wird, dass man verprügelt wird. Und ich denke so, das Krasseste, was wir erlebt haben, das war, Ina, da musst du mir helfen, ich krieg die genaue Jahreszahl nicht mehr hin. Da gab es wirklich auf einen selbstverwalteten Raum von Jugendlichen gab es halt einen Brandanschlag. Da war zu der Zeit niemand im Haus, aber das Erdgeschoss ist halt völlig ausgebrannt. So, also das war schon krass. Und selbige Gruppe wurde auch, und das ist nämlich noch nicht so lange her, wurden auch in einem anderen Raum heimgesucht. In diesem Haus wohnen auch Personen und es haben Menschen, vermummte Menschen mit Schlagstöcken, weiß ich nicht genau, was das jetzt konkret war, haben sich versucht, Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Es wurde innen versucht, die Tür zuzuhalten. Genau, und das wäre so, das sage ich mal, die höchste Eskalationsstufe, die wir so mitbekommen haben.
Das sind auf jeden Fall auch schon ganz schön heftige Beispiele und was einen dann fast schon traurig macht, ist genau die Räume im öffentlichen Raum, die man aufsucht, um Erholung, Entspannung, Ablenkung zu suchen, sind dann eigentlich, ihr habt es benannt, die Stadtfeste, Konzertorte, die man eigentlich meiden sollte, weil man mit einem permanenten Bedrohungsszenario konfrontiert ist und natürlich auch nie weiß, bleibt es beim Pöbeln oder kommt es eben wie in konkreten Fällen schon geschehen zu schlimmeren Übergriffen. Ihr seid schon seit 10 Jahren mit dem Ansatz unterwegs. Könnt ihr denn auch so mit zeitlichem Rückblick oder Ausblick sagen, wie hat sich die Situation für die Jugendlichen verändert in den letzten 10 Jahren, seitdem ihr so einen Einblick und einen Zugang zu solchen Jugendgruppen habt?
Ich würde sagen, dass so, wenn wir jetzt vor über 10 Jahren gucken, da hatte man so noch die klassischen Kameradschaftsstrukturen, finde ich. von denen so betrogen ausging. Die haben ja auch nicht hinterm Berg gehalten. Also es sind ja viele bekannt. Von diesen Kameradschaften gingen dann Übergriffe aus, beziehungsweise so wirklich extreme Strukturen im Ort, die sich getroffen haben. Ich würde sagen, dass sich das so eher, ich sag mal, so ein bisschen in die Bevölkerung hinein verlagert hat, oder? Also ich kann jetzt nicht mehr feststellen, dass wir jetzt wie früher, du wusstest, wo die Faschos sich treffen, die Nazis, so, ne? Da hattest du dann irgendwann mal, ja, einen Plan so im Kopf und wusstest auch, wo gehe ich lang, wo gehe ich nicht mehr lang. Das würde ich sagen, das ist so, nicht, findet nicht mehr so auf der Straße statt, sondern auch, das ist auch immobil geworden, finde ich, und dass es mehr so in das Parlamentarische hineingeht. Also man merkt schon, jetzt hat man eine AfD im Stadtrat sitzen, wo man gegen die kämpfen muss, ob man zum Beispiel irgendwelche Fördergelder bekommt. So, ne? Also das hat sich schon so ein bisschen verlagert, was ich finde, was auch nochmal so ein Knackpunkt war 2015, wo ganz viele Menschen sozusagen auch geflüchtet sind, dass da irgendwie so eine Entgleisung stattgefunden hat. Ich finde, das war nochmal so ein Wendepunkt, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt verlagert sich das alles wieder so mehr auf die Straße. Es war allen bekannt. Es gab auf einmal wieder mehr Übergriffe. Es gab wieder mehr Angriffe auf Geflüchtetenheime. Die Jugendgruppen, die wir begleiten, engagieren sich natürlich ja auch, ne? Und es ist offensichtlicher wieder geworden, wieder ein Stück zugenommen. Und vielleicht kann man das auch gar nicht so klar sagen, so, ne? Aber man hat nicht mehr dieses typische 90er Jahre. Also das ist ja, ne, das ist ja so vorbei, oder sondern eher so ein Mischmasch aus tatsächlich ja Parlament, wo ich mich auseinandersetzen muss sozusagen, weil eben halt eine AfD in den Stadtrat gewählt wurde oder welche Partei auch immer, welche Rechte. Und aber auch das Phänomen, wenn du dann halt auf Stadtfesten hast du eine bestimmte Band, die zieht bestimmtes Publikum an und dann geht die Post ab. Also ich würde sagen, so eine Spannbreite hat das.
Was heißt, dann geht die Post ab? Kannst du das uns nochmal kurz schildern?
Dann ist man hier, dann fühlt man sich gut, man ist ja in einer Gruppe und groß, man weiß in dem Ort ungefähr, wo die Feinde anzutreffen sind, das Feindbild. Und dann geht's halt los und dann statten wir sozusagen den Jugendlichen, den nicht rechten Jugendlichen mal einen Besuch ab und bedrohen entweder, gibt's dann Übergriff auf Häuser oder die Jugendlichen werden verfolgt auf der Straße.
Also insgesamt klingt das jetzt eher nicht so nach einem Standort, in dem es sich schön leben lässt für junge Leute. Warum aber würdet ihr sagen, soll man aber die Jugendlichen gerade vor Ort unterstützen und denen jetzt nicht unbedingt empfehlen, dann zieht in die großen Städte, da lässt sich's leichter leben, da ist man vielleicht weniger Angriffen ausgesetzt. Warum ist es vielleicht trotzdem gut, dass die Jugendlichen gerade an solchen Orten bleiben und was kann man tun, damit ihnen das Leben dort irgendwie möglichst angenehmer erscheint oder gestaltet wird? Was gibt es da für Instrumente, die ihr da empfehlen würdet?
Naja, also in allererster Linie, und das ist, glaube ich, zuvorderst erstmal meine persönliche Meinung, würde ich, glaube ich, nie jemanden versuchen auszureden, wenn er sagt, er will da weg und er will in die große Stadt, weil ich kann es völlig nachvollziehen und das ist auch meine Biografie. Auch ich bin aus der sächsischen Provinz in die große Stadt gezogen, einfach weil ich ähnliche Erfahrungen erleben musste und da auch keine Lust mehr drauf hatte. Also
haben wir auch schon empfohlen.
Genau.
Also wir haben das konkret schon Jugendlichen empfohlen, geht besser in eine größere Stadt.
Es ist halt schwierig, es ist unterschiedlich. Wir haben auch durchaus welche, die auch sagen, nee, ich will ja hier bleiben, weil wenn wir gehen, wer ist denn dann noch da? Und es können nicht alle irgendwie nach Leipzig oder nach Berlin ziehen irgendwie und sich ein gutes Leben machen. Aber welche Strategien empfehlen wir dann? Also es ist natürlich ein Unterschied in der Qualität, ob man jetzt irgendwie sich demokratisch engagiert, ob man irgendwie Projekte macht, ob man einen Raum bespielt und Konzerte organisiert, um irgendwie eine alternative Subkultur in den Ort zu bekommen, oder ob man sich auch wirklich täglich mit Anfeindung und Gewalt auseinandersetzen muss. Und dann, wir haben natürlich auch keine handfeste Strategie, wie die Jugendlichen sich dann vor so einen Angriffen schützen sollen. Also wir sind ja selber auch, also wir sind ja keine Exekutive oder keine Staatsgewalt. Im Zweifelsfall muss man sich dann auf die staatlichen Organe und auf die Polizei verlassen können. Aber auch das ist ja dann keine tägliche Routine, die man so gern leben will. Ansonsten empfehlen wir immer, sich vor allem sowohl in dem Ort Netzwerke zu schaffen, FürsprecherInnen zu suchen, in Politik, in der Gemeinde, in der Verwaltung, wie der Stadtrat auch immer aufgestellt sein mag und wie weit der vielleicht ins Konservativ bis Rechte abgedriftet sein mag, gibt es auch immer noch mal eine Handvoll oder ein paar VertreterInnen der eher progressiv orientierten Parteien, die wir auch immer als AnsprechpartnerInnen wahrgenommen haben. Also da wurde uns auch noch nie irgendwie eine Tür vorm Kopf zugeschlagen. Das ist ganz wichtig. Das hilft auch, um irgendwie überhaupt FürsprecherInnen in der Gemeinde zu finden, weil oft kommt ja noch dazu, dass die Jugendlichen auch einfach gar nicht ernst genommen werden. Also wir schildern jetzt hier, was die für krasse Erfahrungen machen, aber das kommt ja in der Erwachsenenwelt und bei BürgermeisterInnen etc. kommt das ja auch manchmal einfach nur an wie, ja, das sind halt so Scherereien unter Jugendgruppen, so unter rivalisierenden Jugendgruppen. Also das Thema wird gar nicht ernst genommen, beide Gruppen werden irgendwie auf die gleiche Stufe gestellt. Genau, deswegen da zum einen vielleicht auch nochmal, so blöd wie es klingt, erwachsene FürsprecherInnen zu finden, damit die anderen Erwachsenen da auch mal zuhören. Und ansonsten darüber hinaus versuchen wir auch immer, die Gruppen tatsächlich auch noch mit anderen selbstverwalteten Gruppen sachsenweit zu vernetzen, sich gegenseitig kennenzulernen auf gemeinsamen Workshops oder zu anderen Situationen, zu anderen Anlässen. Und da müssen wir sagen, da haben wir gerade in den letzten Jahren, weil wir da auch den Fokus vermehrt drauf gelegt haben, haben wir da auch eigentlich einige Erfolge gesehen. Also gerade so in so Südwestsachsen gibt es schon einige Gruppen, die sich jetzt doch regelmäßig gegenseitig besuchen, sei es zur Küfa, Küche für alle, da treffen sich alle einmal in der Woche und da wird vegan gekocht und alle können dafür einen schmalen Taler gemeinsam essen und eine gute Zeit haben. Sei es zu Konzerten, aber auch zu Bauwochenenden. So. Und das ist, glaube ich, das ist eine ganz gute, nachhaltige Sache. Ich würde sagen, Vernetzung ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt.
Das ist auf jeden Fall schön, dass du jetzt noch mal ein paar positive Beispiele genannt hast. Das klingt ansonsten nach einem sehr zermürbenden Alltag. Du hast es selber erlebt, Daniel, und bist dann weggezogen, weil man muss natürlich auch auf sich achten, auf die eigene psychische Gesundheit und irgendwann mal auch die Reißleine ziehen. Aber natürlich, dann ist es umso schöner, wenn man die unterstützen kann, die zurückbleiben im ländlichen Raum. Habt ihr noch mehr Entwicklungen nachvollziehen können, wo ihr beobachten konntet, Mensch, da hat sich aber auch was getan. Da ist eine Gruppe, die ist mittlerweile die ist mittlerweile erstarkt, die ist ein bisschen selbstbewusster, die hat ein bisschen mehr Rückhalt in der Gemeinde bekommen und so, dass es sich auch wieder lohnt, für junge Leute in dem ländlichen Raum zu bleiben und eben nicht in die großen Städte abzuwandern. Kann man da auch so ein paar schöne Erfolge noch nachzeichnen?
Also mir fallen so einige Gruppen ein und was alle vereint ist so, wenn es diese Räume gibt, ne, wo Angebote stattfinden, wo sie sich treffen können, sich ausprobieren können, Kultur genießen können, Bildung genießen können, dann sind das Gründe, warum junge Menschen im Ort bleiben. Das ist auch das, was ich mir ganz oft von Verwaltung oder politischen EntscheidungsträgerInnen wünsche, den Blick mehr darauf zu richten, dass soziales, kulturelles Leben im Ort möglich ist. Und nicht nur darüber nachzudenken, inwieweit Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze oder wie auch immer vorhanden sind, weil das ist nicht mehr das, was Menschen am Ort hält. Menschen hält Familie am Ort, kann ich zum Beispiel abends mal irgendwo hingehen, kann ich mich mit jemandem treffen, kann ich eine bestimmte Kultur genießen, kann ich genauso an Bildungsangeboten teilhaben wie zum Beispiel in einer Großstadt so, ne? Oder überhaupt sich übertreffen zu können, so, ne? Treffmöglichkeiten zu haben. Und daneben gibt es wahrscheinlich tausend andere Gründe so, ne? Aber diesen Fokus, dass dieser Fokus weggeht von wir brauchen Ausbildung und Arbeit und dann ist das erledigt, sondern das ist nicht mehr das, was Menschen identifizieren sich ja auch mit ihrem Ort dann. Ne? Ich kann mich an einige junge Menschen erinnern, die meinetwegen nach Chemnitz gegangen sind und sind dann aber tatsächlich wieder auf das Dorf zurückgegangen, weil sie gesagt haben, dort gibt es aber diesen Jugendtreff. Dort kenne ich Menschen, hatten vielleicht das Glück, in der Nähe einen Job zu finden. Genau, und das ist so ein Wunsch von mir, dass da ein Umdenken irgendwie stattfindet und das mehr wertgeschätzt wird, weil diese Jugendlichen eben, die sind eine absolute Ressource und ich finde das so schade, dass das, ich will nicht sagen sehr wenig, aber es könnte mehr Wertschätzung erfahren, ganz einfach.
Ja, machen wir uns nichts vor, also oft sind das vermutlich auch die letzten Demokratinnen, die wirklich auch noch in Situationen, wo es nötig ist, mal den Mund aufmachen und auch darauf aufmerksam machen, wenn Entwicklungen gerade völlig vor die Wand laufen. Also gerade in Zeiten wie heute, gerade dieses Jahr, wenn wieder Wahlen anstehen, glaube ich, ist es wichtiger denn je, dass man eben so junge Menschen hat, die Demokratie noch leben, die Menschenrechte noch hochhalten und da auch vielleicht immer wieder neue Impulse in die Orte reingeben, vielleicht immer wieder sticheln, immer wieder das System einfach ein bisschen irritieren und steht der Tropfen, höhlt den Stein, würde ich sagen. Ob es am Ende so funktioniert, wir haben die Glaskugel leider nicht dabei.
Nun seid ihr beide relativ mobil unterwegs. Ihr seid ein Team von 2 Mitarbeiterinnen und deckt quasi ganz Sachsen ab. Ihr könnt natürlich nicht überall und nicht überall gleichzeitig sein. Ihr seid sehr viel unterwegs. Was würdet ihr denn sagen? Wo seht ihr noch Potenziale? Wo können eben Menschen, die nicht zu den jungen Jugendlichen gehören, aber vielleicht in der Gemeinde gehören und denken, Mensch, das klingt doch ganz gut. Jugendliche sind auch eine Ressource, die man wertschätzen muss. Wie kann ich die denn unterstützen als normale Anwohnerin, als Teil einer Gemeinde, die sagt, Mensch, diese Jugendlichen, die brauchen einfach ein bisschen mehr Unterstützung und Rückhalt. Was kann ich denn da machen oder an wen würdet ihr appellieren? Wer soll da oder könnte da noch ein bisschen mehr dazu tun, dass die Lebensqualität für diese Jugendlichen auch so ist, dass sie dort gerne bleiben würden?
Na, mir fallen spontan 2 Sachen ein. Also ich würde mir wünschen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Ort die Angebote einfach nutzen. Mal die Lesung besuchen gehen, mal das vielleicht doch mal beim Konzert schnuppern gehen und das ist so die Unterstützung. Und wenn es bei der KÜFA ist, einfach bei der KÜFA einmal in der Woche aufzuschlagen und zu sagen, ich bin hier, ich nehme euch wahr, ich unterstütze das vielleicht auch, wenn es denn gebraucht wird, als Befürworterin aufzutreten, als Fürsprecherin, auch gegenüber Erwachsenen. Und das andere ist, ich wünschte mir, dass es Möglichkeiten der Förderung gäbe, eben, dass diese Häuser instand gehalten werden. Dass es Möglichkeiten gibt, dass ich irgendwo einen Antrag stellen kann und Geld bekomme, dass ich Brandschutz bauen kann. Dass ich Brandschutz sozusagen erfüllen kann. Dass ich diese Räume in öffentliche Nutzung bringen kann. Das, finde ich, würde ungemein helfen. Es gibt eigentlich fast gar keine Möglichkeit, investive Maßnahmen sich fördern zu lassen. Das ist nur ein kleiner Punkt, aber der kommt halt immer wieder, weil diese Häuser müssen halt irgendwie auch betrieben werden dann. Das kriegen die meistens auch schon selber hin, aber eben diese Häuser zu schaffen, das Material dafür und wenn das eine Spende ist oder sowas, einfach zu fragen, was vielleicht gebraucht wird, dann wäre den jungen Menschen, glaube ich, gut geholfen.
Ja, also auf jeden Fall, Spenden sind immer super, das ist eine klasse Sache. Ansonsten, ja, also die Bürgerinnen und Bürger, genau, versucht irgendwie, springt über euren Schatten, geht auf die jungen Leute zu, sucht das Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass die Hürde relativ hoch ist, irgendwie, wenn da überall junge Leute sind und die sehen so bunt aus und das ist so eine komische Subkultur und da will ich jetzt nicht auf die KÜFA gehen oder auf das Konzert, weil die sind alle so komisch, keine Ahnung. Aber überlegt euch einfach, ihr wart auch mal Jugendliche, überlegt euch, wie ihr in den 80er Jahren aussaht und was vielleicht die Erwachsenengeneration da bei euch gedacht hat und ihr habt ja auch nie gebissen. So irgendwie, dann pickt euch einzelne raus, sucht mal das Gespräch, hört euch mal denen ihre Perspektive an, die haben was zu erzählen und meistens haben die was richtig Gutes zu erzählen. Und da irgendwie Kontakt aufzubauen, um dann eben auch so eine Netzwerke zu schaffen, wie ich es schon geschildert habe oder wie es auch Ina gesagt hat, um da auch FürsprecherInnen zu gewinnen. Und genauso auch irgendwie in der Stadt, in der Verwaltung, die BürgermeisterInnen oder auch städtisch oder bei freien Trägern, angestellte SozialarbeiterInnen. Redet mit denen, stempelt die Geschichten nicht ab, irgendwie als Rivalität zwischen Gruppen, denn das Problem liegt einfach komplexer und es ist keine Rivalität zwischen Gruppen. Da gibt es ein krasses Machtgefälle. Und das muss auch irgendwie aufgedeckt und angesprochen werden. Und ja, ich glaube, die Gruppen, die werden sich eher ins Private zurückziehen oder auch nicht offen sein für Kommunikation, wenn man sie von Anfang an so ein bisschen wie fernhält. Und das, was ihr erzählt, ist Quatsch. Und was seid ihr für komische Leute? Und ihr macht Epos laut und ihr macht Epos Dreck. Ja, das machen Jugendliche immer. Da müssen wir uns auch eigentlich überhaupt nichts vormachen. Die Jugend und wo Jugendliche zusammenkommen, wo die Party feiern, da wird es auch mal laut und da wird es auch mal dreckig. Aber das gehört dazu. Das haben wir in unserer Jugend erlebt. Das hast du in deiner Jugend erlebt. Das haben alle in ihrer Jugend erlebt. Das geht einfach auf die zu und quatscht mal mit denen. Und wenn es nicht zu einer Veranstaltung ist, dann pickt euch mal einen raus oder so.
Mit einem Gespräch am besten. Ihr habt jetzt beide noch die KÜFA genannt. Könnt ihr für unsere Zuhörerinnen vielleicht noch mal kurz erklären, was versteht man unter KÜFA? Was versteckt sich dahinter?
Küche für alle. Also das ist quasi einmal in der Woche wird gekocht von den Jugendlichen und gegen Spende kann ich dann ganz nett und sehr, sehr lecker essen.
Und in Geselligkeiten, das ist wahrscheinlich auch schon eine ganz gute Möglichkeit, Anschluss zu knüpfen, mal ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank, dass ihr uns nochmal sensibilisiert habt für die schwierige Situation von nicht rechten Jugendlichen im ländlichen Raum Sachsens. Danke auch für den Appell, Jugendliche vor allem auch mal als Ressource zu sehen, als Menschen, die die Demokratie aufrechterhalten in einem Ort. Die Angebote wahrnehmen, mit Spenden unterstützen oder auch anfragen, welche Bedarfe sind da, wie kann man vielleicht handwerklich auch unterstützen mit Materialien. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und allen Zuhörerinnen da draußen, danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren heute Ina Lorenz und Daniel Krellmann vom Kulturbüro Sachsen, die in ihrem Arbeitsalltag nicht rechte Jugendliche empowern, unterstützen und beraten. Vielen Dank euch.
Ja, danke.
Dankeschön.
Diese Podcast-Folge wurde unterstützt von der Tubas Stiftung für Gemeinsinn. Sachsen rechts unten. Eine Podcast-Reihe des Kulturbüro Sachsen.